Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Geschwister, gab es auch in unserem Erleben Momente, wo ein anderer, ja vielleicht ein älterer Mensch, aus seiner Lebensgeschichte erzählte und wir in seinen Augen ein Leuchten erkennen konnten und die Stimme einen feierlichen Klang bekam und wir beim Zuhören gespürt haben, da spricht jemand von dem, was enorm wichtig für ihn war und auch noch ist, dass es nie, niemals vergessen werden darf. Vielleicht hörten wir in der Erzählung auch noch den Satz, ich habe es selbst erlebt, ich war dabei. Oder hast du selbst solche Erfahrungen schon an andere weitergegeben? Ich denke sogar, dass sie von entscheidender Bedeutung sind, weil sie uns prägen und auch verändern. Jeder Mensch braucht für sich, für seine Lebensgeschichte, um handeln, denken, ja es ausleben zu können, einen Vorrat an verlässlichen Grundwahrheiten, Grundwerten und Orientierung. Damit diese helfen und tragen, muss er sie in jedem Moment seines Lebens gegenwärtig haben. Er muss sie im Grunde seines Herzens aufbewahren und bewegen. Im heutigen Predigtext, liebe Geschwister, tritt uns solch ein Mensch, der unendlich Wichtiges zu bezeugen hat, entgegen. Angemerkt sei, dass eigentlich nicht Petrus diese Zeilen geschrieben hat, sondern nach der Aussage des Kirchenvaters Irenäus soll es Markus, sein Schüler und Dolmetscher gewesen sein. Übrigens, viele Schriften aus der alten Welt berufen sich auf Verfasser, von denen sie gar nicht stammen können. Deutlich wird es zum Beispiel, wenn im 5. Buch Mose vom Tod des Mose berichtet wird. Geborgte Autorenschaft war also nichts Außergewöhnliches. Es soll Markus gewesen sein, aber wie auch immer, der Verfasser schlüpft, so finde ich, mit Leichtigkeit und Geschick in die Haut von Petrus, der ja doch eine besondere Stellung innerhalb der frühen christlichen Gemeinden hatte. Er war die Autorität, von der Jesus gesagt hatte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aber der Verfasser unseres Predigttextes in der Haut des Apostels bleibt namentlich irgendwie doch unerkannt. Und ich denke, er will auch gar nicht bekannt werden, denn es geht ihm nicht darum, Berühmtheit oder Anerkennung zu erlangen. Er will nur, dass das, was er schreibt, von den Menschen, die diesen Brief lesen oder vorgelesen bekommen, ernst genommen wird, im Gedächtnis bleibt und in den Herzen bewegt wird, weil er sich um sie und die junge christliche Gemeinde sorgt. Ja, er möchte der Gemeinde einschärfen, nur ja treu zur Überlieferung an den und zu den Verheißungen zu stehen, die sie Gott verdankt. Und er ermahnt sie, den christlichen Glauben als Fundament zu sehen und den Namen Jesu Christi zu bewahren. Denn nur auf diesem Fundament lassen sich Erkenntnis, Gespür für das rechte Maß, Geduld, Frömmigkeit, Liebe in der engeren Gemeinschaft und sogar die Liebe zu allen Menschen aufbauen. Ich bin schon so oft an diesem Satz hängen geblieben, denn eigentlich ist mit ihm alles gesagt. Nun gut, zurück zum Text. Einerseits klingen die Worte der Ablehnung fast schon ein wenig scharf, die der Verfasser Menschen entgegenschleudert, die oberflächlich selbstgefällig sind, halt Lästermäuler. Andererseits zeigt sich auch viel Hoffnung und Glaubenszuversicht und Stärke, auch aufgrund seines beeindruckenden, faszinierenden Erlebnisses, das er dort oben auf dem Berg Tabor haben durfte. Hören wir auf den Predigttext aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Es ist ein Brief, in dem sich viel an Menschenkenntnis, aber auch an Vorurteilen über das menschliche Verhalten angesammelt hat. Der Text trägt die Überschrift, die Verklärung Jesu und das prophetische Wort. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn sie ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Gottes Auftrag geredet. Soweit unser Bibeltext. Was ist wahr? Was ist unwahr? Welche Richtlinien haben wir denn, um etwas beurteilen zu können? Nicht erst heute stellen sich Menschen solche Fragen, und nicht erst heute kann man ein und dieselbe Geschichte völlig anders darstellen und auslegen. Eine gute Art, das zu hinterfragen, ist vielleicht, welche Interessen stehen dahinter? Wir sind doch angewiesen auf Botschaften und Zeugnisse derer, die etwas zu sagen hatten oder haben, die, wie hier in unserem Text, Jahrhunderte vor uns dem biblischen Gott vertraut haben. Das sind und sollten verlässliche Orientierungspunkte sein, die ich eigentlich gar nicht zu hinterfragen möchte. Ähnlich dem Licht eines Leuchtturms, das den Weg zum sicheren Hafen weist. Hier in unserem Text geht es um historische Tatsachen, bezeugte Geschehnisse. Ja, es gibt Augenzeugen. Neben Petrus sind es Johannes und auch Jakobus. Angemerkt sei auch hier, schon im Alten Testament wird immer wieder auf die Gültigkeit der Aussage von zwei oder drei Zeugen hingewiesen. Und selbst wenn es viele wären, was hilft's, wenn das Gesagte, das Bezeugte nicht zum Herzen vordringt? Ein Blick über unseren Tellerrand gibt uns doch wirklich so viel gute Beispiele. Ja, zum Herzen muss es vordringen und dort bewegt werden. Deshalb, was gesagt wurde und wird, das sollte nichts als die Wahrheit sein, die gute Botschaft, die wir anderen zukommen lassen. Ja, es ging ihnen damals und sollte auch uns heute um die Rettung anderer Menschen gehen, sodass sie in Hoffnung und Zuversicht leben dürfen. Das war ihre und ist auch hoffentlich unsere Motivation. Hier in unserem Text geht es scheinbar um Zweifler, Aufrührer etc., die mit ihren Anschuldigungen Unruhe in die Gemeinde brachten und Menschen vom rechten Weg abbringen wollten. Es war und es ist der endlose Kampf der Dunkelheit gegen das Licht. Nun, zu der Wahrheit, die uns in der Person Jesu begegnet, zu dem göttlichen Licht, das seine Gestalt erleuchtet und verwandelt, kann man sich verhalten wie ein Zuschauer oder wie ein Zeuge. Menschen, die immer nur Zuschauer bleiben, kann man, wie schon erwähnt, durch kein Beweismittel davon überzeugen, dass Jesus Christus, unser Retter und Heiland, wahrhaftig Gottes lieber Sohn ist. Es gibt wohl nur einen Weg, wie man sich von der Wahrheit der christlichen Botschaft selber überzeugen kann, indem man sich berühren lässt, indem man sich genau dahin stellt, wo der Apostel, wie hier in unserem Text, wo Petrus selbst gestanden hat, in seine Fußstapfen treten, wie er mit offenem Herzen Jesus auf seinem Weg zu begegnen und auch zu folgen. An die Stelle des Petrus treten heißt, Ich sehe mich selbst so an, als ob ich mit Jesus auf dem Berg Tabor gestiegen wäre. Als ob ich gesehen hätte, wie seine Gestalt sich verwandelte. Als ob ich die Stimme vom Himmel gehört hätte. Dazu möchte ich euch in eine sehr anschauliche Geschichte mitnehmen. Im Januar 1996 hielt der israelische Ministerpräsident Weizmann eine Rede im Deutschen Bundestag. Er sagte: Ich bin nun nicht mehr ein Jude, der in der Welt umherwandert, der von Staat zu Staat ziehende Immigrant, der von Exil zu Exil getriebene Flüchtling. Doch jeder einzelne Jude in jeder Generation muss sich selbst so verstehen, als ob er dort gewesen wäre, dort bei den Generationen, den Städten und den Ereignissen, die lange vor seiner Zeit liegen. Und dann sagte Weizmann: Ich war ein Sklave in Ägypten und empfing die Tora am Berge Sinai, und zusammen mit Josua und Elia überschritt ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein und mit Sedekia wurde ich von dort ins Exil geführt. Ich habe Jerusalem an den Wassern zu Babylon nicht vergessen. Und als der Herr Zion heimführte, war ich unter den Träumenden, die Jerusalems Mauern errichteten. Soweit der Artikel aus der Frankfurter Rundschau. Ja, wer will bestreiten, dass er sich als Jude so versteht, als ob er dort gewesen wäre? Wer will bestreiten, dass wir als Christen so fühlen können? Weizmann tritt auf als Zeuge für das jüdische Volk, für alle Generationen. Und auch der Verfasser des zweiten Petrusbriefes versteht sich selbst so, als ob er wie Petrus auf dem Berg Tabor gewesen wäre. Ja, er war dort und spricht jetzt als Zeuge für die Heiligkeit Jesu zu uns. Lasst uns doch mit eintauchen. Steigen auch wir mit Petrus bzw. seinem Bevollmächtigten auf den heiligen Berg, um mit seinen Augen zu sehen und mit seinen Ohren zu hören. Nein, Petrus, Johannes und Jakobus und auch wir folgen keinen Fabeln, Märchen oder Mythen, sondern sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Ja, Gott ließ sie durch die Oberfläche des Wesens Jesu hindurchschauen. Sie hatten Jesu göttliche Macht und Größe durch Gottes Stimme erfahren, dort oben auf dem Berg. Die wiederholte, was schon im Psalm 2 und Jesaja 42 gesagt wurde. Von ihm, dem Sohn Gottes, der während seines Lebens auf der Erde seine göttliche Herrlichkeit verborgen hat. Von ihm, der in Armut lebte, ohne eigenes Heim. Von ihm, der Hunger, Durst und Müdigkeit gekannt hat, der gelitten hat und schließlich den Tod für uns alle erduldet hat. Sie hatten auf dem Berg dort oben erfahren, und auch wir als Nachfolger haben durch den Heiligen Geist eine hoffentlich tiefe Beziehung zu ihm und seiner Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit lässt uns den Himmel sehen. Es ist der Himmel, der das Reich Gottes genannt wird. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete Jesus ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, wie also können wir das Reich Gottes, das schon mitten unter uns ist, erfahren? Allein durch den Glauben an ihn. Ein Glaube, der aufgebaut ist auf eigene, lebendige, tiefe Erfahrung, aber auch auf Texte und Geschichten, auf Vorbilder und Zeugenaussagen. Dieser Glaube schließt uns gewissermaßen die Tür auf und lässt uns einen Blick hineinwerfen in dieses Himmelreich, so greifbar nah, und doch können wir es noch nicht festhalten. Eigentlich kommt es auch gar nicht darauf an, dies oder jenes oder alles mit eigenen Augen zu sehen, zu ergreifen, festzuhalten, sondern darauf, es zu glauben, es glauben zu dürfen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Kommen wir wieder zum Text zurück. Der Verfasser ist nach wie vor bemüht, alle Zweifler zu erreichen. Er möchte klarstellen, erklären, erinnern und richtet nun den Blick weg von den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen hin auf Gottes Wort. Auf die so wichtigen Worte, prophetischen Worte des Alten Testaments und für uns heute auch auf die des Neuen Testaments. Denn durch das Wort, das Gott zu den Propheten des Alten Testaments gesprochen hat, hat er damals schon Einblicke in sein Wesen und seine Pläne gegeben. In diesen Worten steckt das Heil. In ihn ist schon der Weg zu finden, den wir gehen sollen und der ins Licht führt. Deshalb weist der Briefschreiber nun von sich und auch von Petrus weg, den er sich als Autorität borgt, hin auf die Bibel, auf das Wort. Es sagte mal jemand, die Prophetie des Alten Testaments ist wie ein Licht inmitten der Dunkelheit eines verwahrlosten Zimmers. Gottes prophetische Wort ist ein Licht. Und das hier benutzte griechische Wort, so habe ich nachgelesen, bedeutet eigentlich eine brennende Öllampe. Auch wenn die Welt von der Sünde verdunkelt ist, so erhellt doch Gottes in die Zukunft weisendes Wort den Gläubigen ihren Weg. Bis jener Tag, der Tag der Wiederkehr Christi kommen wird. An diesem Tag braucht man dann keine Lampen mehr, denn eine Lampe ist nichts verglichen mit dem Morgenstern, dem Lichtbringer. So wie eine Lampe bei Nacht ein Vorgeschmack des hellen Morgensterns ist, der sie überstrahlt, wenn er aufgeht, so ist die Prophetie des Alten Testaments ein Vorgeschmack des Kommen Christi, nämlich des hellen Morgensterns. Dieser Morgenstern ist der Erlöser der Welt, das Kind in der Krippe, der Zwölfjährige, der mit den Schriftgelehrten diskutierte, der Wundertäter und Heiler, der verheißene auf dem Berg verklärte Messias, der neue Moses, aber auch der Leidende, der grausam Gequälte, der unschuldig Gekreuzigte, der betrauerte Verstorbene und schließlich der Auferstandene. In diesem Jesus von Nazareth verbindet und vereint sich all das, was der biblische Gott den Menschen an Verheißungen für die Zukunft mitgegeben hat. Wer ihn anblickt, sieht darum nicht nur das Kind in der Krippe, sondern er sieht in ihm gleichzeitig die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Ja, er sieht in ihm, dass Gott es so gut mit den Menschen meint. Und bis er wiederkommt, müssen alle Gläubigen ihre Herzen von der Heiligen Schrift in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder erleuchten lassen. Aber an jenem Tag wird dieses Licht von der Erkenntnis, die dann in unseren Herzen aufgehen wird, weit überstrahlt werden. Wichtig ist, dass wir nicht aufhören, zu suchen, zu forschen, zu fragen, zu erbitten. Und wo wir andere mitnehmen können, da müssen und sollen, wollen wir es doch auch tun. Wir können natürlich niemanden zwingen, in die Bibel hineinzuschauen, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, aber wir können bitten und ermahnen, so wie Petrus bzw. der Verfasser dieses Briefes. Denn eins ist wohl klar, die biblische Wahrheit lässt sich nur in Freiheit finden. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Zusammenfassend ermutigt uns der Schreiber, nicht damit aufzuhören, das Kommen Christi zu erwarten. Denn so heißt es an anderer Stelle, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Und weiter, wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Davon leben wir, von diesen und allen prophetischen Worten, die Menschen, getrieben vom Heiligen Geist, im Auftrag Gottes gesprochen und geschrieben haben. Er wird kommen. Darauf dürfen wir vertrauen, denn Gott steht zu seinen Verheißungen. Jesus selbst hat versprochen, ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. So freu dich in dem Herrn, sei dankbar und fröhlich, denn er kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und bis wir uns wiedersehen, ihr Lieben, halte Gott euch ganz fest in seiner Hand.